Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Wie gut achten wir eigentlich aufeinander? Bekommen wir mit, wenn jemand unterdrückt wird? Wenn es nebenan laut poltert und jemand heult? Und helfen wir dann auch wirklich? Anscheinend nicht oft genug, wie wir heute mitbekommen. 140.000 Anzeigen gab es im letzten Jahr wegen Misshandlung oder Bedrohung. Häusliche Gewalt ist ein großes Problem bei uns in Deutschland. Sabine Stövesand ist Professorin für soziale Arbeit an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Sie hat ein Pilotprojekt initiiert, damit Menschen wachsamer sind. Und sie sagt, dass wir als Nachbarn auch eine Pflicht haben zu helfen.
Nachbarn haben hohes Potenzial. Also die haben kurze Wege, die sind viel näher dran. Man kann einfach hingehen und klingeln. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Und dann steht der Krankenwagen vor der Tür oder man liest im schlimmsten Fall eine Todesanzeige.
Und was, wenn wir selbst Opfer von häuslicher Gewalt sind? Auch da gibt es gleich ausführlich Hilfe. Außerdem sprechen wir heute über das politische Chaos in Großbritannien nach dem Entwurf zum Austritt aus der EU.
Inzwischen ist das Parlament so gespalten und es gibt keine Mehrheit für weder das eine noch das andere. Es gibt keine Mehrheit für den Deal, es gibt keine Mehrheit für No Deal. Insofern würde ich sagen, ein zweites Referendum ist auf jeden Fall demokratisch vertretbar.
Das sagt Vera Hobhouse. Sie sitzt als Abgeordnete der Opposition im britischen Unterhaus. Und wir fragen uns, was macht eigentlich die Opposition da jetzt ganz genau, außer zuschauen, wie sich die Regierung auseinandernimmt. Auch das eines unserer Themen heute in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Hunderttausende Frauen und Männer in Deutschland leiden unter häuslicher Gewalt. Das bekommen wir heute nochmal ganz deutlich mit Zahlen vorgelegt. Menschen, vor allem Frauen, werden misshandelt, bedroht, geschlagen, ihrer Freiheit beraubt. Na klar, muss die Politik was tun und will es auch machen und will ein paar Hilfsangebote ranbringen, aber das hat in den letzten Jahren auch nicht immer gereicht. Was mit uns? Was ist, wenn wir den Verdacht haben, meine Nachbarin oder mein Arbeitskollege, der erfährt häusliche Gewalt? Was machen wir da am besten? Das sind Fragen für Sabine Stövesand. Sie ist Professorin für soziale Arbeit an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg und sie hat das Pilotprojekt STOPP initiiert. Das steht für Stadtteile ohne Partnergewalt. Ich habe heute mit ihr gesprochen und ich wollte wissen, ob wir eigentlich nicht genug aufeinander aufpassen und Acht geben. Denn wenn ich die Zahlen so höre, 140.000 Anzeigen letztes Jahr zu häuslicher Gewalt, hohe Dunkelziffer auch noch, dann ja wohl eher nicht.
Ja, da stimme ich Ihnen zu. Nein, das tun wir nicht. Und das ist in solch einer hochindividualisierten Konkurrenzgesellschaft auch nicht verwunderlich. Und ich denke, es gibt auch Abstufungen, auf was man achtet. Es gibt Themen und Handlungen, die tabuisiert sind oder die nicht unmittelbar sichtbar sind. Und die haben es schwerer. Und dazu gehört häusliche Gewalt.
Wie offensichtlich ist denn häusliche Gewalt Ihrer Meinung nach?
Naja, wenn wir jetzt von Nachbarschaften ausgehen, also in städtischen Vierteln, verdichteten Vierteln, dann ist es so, dass Menschen schon, das wissen wir aus vielen Gesprächen auch, dass Menschen schon was hören oder ahnen. Und dann ist aber immer die Frage der Einstellung, will ich überhaupt das realisieren, was da ist? Fühle ich mich überfordert oder weiß ich nicht, was ich tun soll? Also Gepolter und Geschreie manchmal sehr eindeutig, manchmal weiß man es nicht so genau. Oder manchmal kann man Verletzungen sehen, die werden aber auch kaschiert. Oder wenn es jetzt Freunde oder Freundinnen sind, ziehen sich Menschen zurück. Ja? Mhm. Also sagen, nee, ich habe keine Zeit, wirken Menschen bedrückt und verabschieden sich sehr schnell. Also da gibt es verschiedene Anzeichen, denke ich, denen man dann nachgehen müsste.
Das ist die Schwierigkeit, eben das einzuordnen oder zu erkennen oder eben auch dann Rückschlüsse zu ziehen. Nehmen wir mal einen Fall an. Lauter Streit in der Nachbarwohnung. Es poltert, jemand weint, es wird vielleicht auch verbal ein bisschen lauter. Was empfehlen Sie da?
Naja, ich denke, es ist immer wichtig, wenn sie poltern und weinen hören und offensichtlichen Streit, da kann es ganz schnell um Körperverletzungen gehen und Schlimmeres, da würde ich die Polizei anrufen.
Also nicht klingeln, nicht rübergehen?
Das würde ich jetzt nicht gegeneinander setzen. Wir sagen bei Stopp immer, also das schließe ich überhaupt nicht aus und die Polizei, das dauert ja einen Moment, bis sie da ist. Und deshalb, Nachbarn haben hohes Potenzial, also die haben kurze Wege, die sind viel näher dran und genau, was Sie sagen, das ist das Niedrigschwelligste. Man kann einfach hingehen und klingeln und wieder verschwinden. Und meine Maßgabe wäre immer, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig und dann steht der Krankenwagen vor der Tür oder man liest im schlimmsten Fall eine Todesanzeige. Mhm.
Und auch ohne Vorwand direkt ansprechen oder rübergehen und nach einem ganz anderen Thema fragen?
Genau, also wenn Sie die Känguru-Geschichten kennen, Sie klingeln und sagen, ich wollte einen Kuchen backen und mir ist das Mehl ausgegangen. Also dann bringen Sie sich nicht in Gefahr, denn das ist die Sorge vieler Menschen, dass Sie dann ins Visier geraten, sondern ganz unverfänglich. Oder haben Sie ein Handyladekabel, meins ist gerade, ich finde meins nicht. Dann unterbrechen Sie die Situation und das ist schon mal ganz wichtig.
Ja? Wie geht es dann nach dem Vorfall weiter?
Naja, also
sollte ich das weiter thematisieren mit den Nachbarn oder halte ich mich zurück?
Sie können es ansprechen, aber indirekt, weil unsere Erfahrung ist, wenn Sie jemanden direkt ansprechen, also kann das sein, Sie sind misshandelt worden, dass die Leute sofort abwehren und sich zurückziehen. Aber Sie können, wir haben zum Beispiel so ganz kleine Visitenkartengröße, Informations- und Notfallflyer, wo auch Hilfetelefon mit draufsteht zum Beispiel. Und dann können Sie sagen, ach, ich habe hier so von jemandem diese Dinger bekommen, ich gebe Ihnen mal eins weiter.
Wir haben ja gelernt, dass es ein Thema ist, das viele betreffen kann. Jetzt drehen wir es mal um. Ihrer Meinung nach, wie sollte man vorgehen, wenn man selbst Opfer von häuslicher Gewalt geworden ist?
Also das wäre zu unterscheiden, die akute Situation. Ja? Also wenn Sie gerade Gewalt erfahren, dann wäre es wichtig, so laut zu sein. Also laut zu sein, damit andere Sie hören können, wenn es irgendwie geht. Dann ist die Situation, wenn es schon passiert ist, die Polizei anzurufen oder wenn es akut ist und sagen, ich bin in Gefahr. Und wenn Kinder mit dabei sind, auch das sagen.
Ich würde noch mal gerne auf einen Sachverhalt kommen. Frau Stövesand, wir haben ja gehört, 140.000 Anzeigen wegen Misshandlung und Bedrohung 2017. Die Dunkelziffer ist wohl noch höher. Womit hat das denn zu tun, dass die Dunkelziffer so hoch ist?
Es ist immer noch so, dass das Thema sehr schambesetzt ist und auch angstbesetzt. Also Scham, das heißt, eine glückliche Beziehung ist ja etwas, was uns überall in Werbung, in Liebesfilmen und auch in der eigenen Geschichte sozusagen als was gezeigt wird, was eine wichtige Sache ist. Und zum Beispiel Frauen fühlen sich schuldig, wenn sie das nicht hinkriegen, weil Frauen traditionell für das Gelingen von Beziehungen zuständig sind. Oder es ist gerade, weiß man aus dem akademischen Milieu, also dieses, mir darf sowas eigentlich gar nicht passieren. Ich kann das gar nicht sagen. Ja, weil bei meinem Bildungsstand und so wie ich bin und bei meinem Image, oder ich habe das auch von Studentinnen in einem Seminar, da waren dann zufällig nur Frauen und wir haben über Übergriffe gesprochen und dann hat eine Studentin gesagt, das ist das erste Mal, dass ich das sage, weil ich bin ja cool. Also das stört sozusagen das coole Image.
Also raus aus dem Tabu. Also laut sein, also stören, unterbrechen, klingeln, Hilfe holen, wenn wir von häuslicher Gewalt mitbekommen, uns einmischen. Das sagt Sabine Stövesand. Sie ist Professorin für soziale Arbeit an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Und ich habe mit ihr darüber gesprochen, was wir eigentlich selbst tun können, wenn entweder uns selbst häusliche Gewalt widerfährt oder wenn wir davon mitbekommen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Rücktritte, ein mögliches Misstrauensvotum, es droht eine Abstimmungsniederlage und das alles wegen 585 Seiten Papier, dem Abkommen zwischen der EU und Großbritannien zum Brexit. Es knallt da ordentlich in der britischen Regierung, doch Theresa May will an ihren Plänen festhalten.
This is a Brexit. That delivers on the priorities of the British people.
Das findet die Opposition sowieso nicht. Aber was macht eigentlich die Opposition dort in Großbritannien momentan? Lehnen die sich schön zurück? Schauen zu, wie sich die Regierung da selbst zerlegt? Fragen wir nach bei Vera Hobhouse. Sie sitzt für die Liberalen im britischen Unterhaus und sie ist schon immer gegen den Brexit gewesen. Frau Hobhouse, wie oft haben Sie in letzter Zeit schon gewettet, dass Theresa May nicht mehr Premierministerin ist?
Sie hat natürlich eine Durchstehvermögen, das keiner so erwartet hat. Ich habe ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass sie jetzt abtritt und ich glaube das auch nach wie vor nicht, denn es gibt ja gar keine absehbare Alternative. Also innerhalb ihrer eigenen Partei gibt es ja natürlich immer wieder Leute, die unzufrieden mit ihr sind, aber niemand etabliert sich da wirklich als ein Gegner für sie. Und insofern ist das alles so ein bisschen bluff. Und die andere Alternative sind Neuwahlen. Die Konservativen haben eine riesige Angst, dass es eine Neuwahl gibt, denn die letzte Wahl haben sie ja verloren. Das will nur die Labour-Partei, aber es gibt ja in England inzwischen den Fixed Term Parliament Act und da müssen 2/3 des Parlaments dem zustimmen. Also insofern ist da noch eine ziemliche Hürde zu überwinden, wenn man eine Neuwahl anberufen wollte. Ja,
schwierige Zwischenzeiten wahrscheinlich auch für Sie. Gewaltiges und schädliches Scheitern, so nennt das, was gerade da passiert, Jeremy Corbyn. Haben Sie große Freude eigentlich daran zu sehen, dass die Regierung sich da auch ein bisschen selbst zerfetzt?
Für uns ist das natürlich so ein bisschen ich würde nicht sagen eine Schadenfreude, das wäre auf jeden Fall zu viel, aber zu sagen, naja, siehst du, wir haben das ja immer gesagt, dass man so einfach aus der EU nicht austritt und dass das große Schäden anrichten kann und alle die Leute, die behauptet haben, wir können die EU in einem Nachmittag verlassen und das hat gar keine Konsequenzen, die sehen jetzt doch, wie das aussieht und insofern ist das natürlich politisch eine gewisse Genugtuung, aber der Schaden, der angerichtet worden ist schon und die Spaltung in der Bevölkerung, das ist natürlich sehr traurig.
Haben Sie schon in den ausgehandelten Deal reingucken können, die 585 Seiten? Und wenn ja, wie beurteilen Sie den?
Also ich habe angefangen, das Dokument zu lesen, 585 Seiten. Das sind natürlich, das ist ein Rechtstext. Ich bin kein Jurist. Insofern muss man sich da so ein bisschen durchwühlen. Und ich bin im Moment gerade in dem Kapitel über EU Citizens Rights. Ich muss mich natürlich auch beraten lassen von Leuten, die Experten sind und ich gehe ja, sitze vor allen Dingen in Sitzungen und ich habe Meetings mit Leuten, also ich habe ja nicht die Zeit, stundenlang in irgendwelchen Texten zu lesen. Insofern muss ich schon ehrlich gesagt sagen, ich habe auf keinen Fall den ganzen Text gelesen. Aber man kriegt so einen Eindruck, wie das sich so abzeichnet und vieles wird eben nach wie vor auch dann wieder nach vorne verschoben. Also ganz viele Sachen bleiben eben nach wie vor auch ungelöst und das macht mir auch Sorgen, denn selbst wenn wir jetzt den Divorce-Text haben, also wie wir uns loslösen von der Union, haben wir nach wie vor ja gar keine Sicherheit, wie das in Zukunft aussehen soll. Und diese Unsicherheit, die wird ja weiter da sein, für beide Seiten. Mhm.
Frau Hophaus, Sie sind von Anfang an gegen den Brexit gewesen. Jetzt haben die Briten aber für einen Brexit gestimmt. Müssen Sie sich nicht der Mehrheit beugen und mit daran arbeiten, dass der Brexit funktioniert?
Also es gab ein Referendum 2016 mit der Frage, sollen wir ausscheiden oder nicht. Und jetzt wissen wir, wie das aussehen wird. Insofern würde ich sagen, ein zweites Referendum ist auf jeden Fall demokratisch vertretbar. Denn vor 2,5 Jahren haben die Leute auf einer völlig unbestimmten Basis abgestimmt und jetzt wissen wir jedenfalls genauer, wie das eigentlich aussehen wird. Insofern finde ich und findet meine Partei nach wie vor, dass der Ruf nach einem Referendum on the Deal ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Und ich kann absehen, dass das der einzige Ausweg ist, denn inzwischen ist das Parlament so gespalten und es gibt keine Mehrheit für weder das eine noch das andere. Es gibt keine Mehrheit für den Deal, es gibt keine Mehrheit für No Deal. Es gibt keine Mehrheit für weitere Verhandlungen und womöglich sieht selbst Theresa May irgendwann ein, dass vielleicht doch der Ausweg ist, auf die Menschen nochmal zurückzugehen, obwohl viele sagen, wir wollen jetzt nicht nochmal abstimmen müssen. Aber es gibt inzwischen eine Mehrheit derjenigen, die sagen, People's Vote.
Aber würde das Land in der Tat auch massiv treffen, wenn es kein Deal gibt bis zum nächsten Jahr? Was machen Sie dann?
Ich würde sagen, es gibt keine Mehrheit im Parlament für No Deal. Es gibt keine Mehrheit in der Bevölkerung für No Deal. Das hat sich in der letzten Woche eigentlich doch ganz klar so rausgestellt. Insofern würde ich sagen, die Entscheidung ist zwischen dem Deal, den Theresa May jetzt vorgelegt hat, und No Brexit, also in der EU bleiben.
Sehen Sie eigentlich irgendwie eine Möglichkeit für ein zweites Referendum momentan?
Ich sehe schon die Möglichkeit eines zweiten Referendums. Das muss zwar ziemlich schnell durchgezogen werden, aber ich sehe da durchaus eine größere Möglichkeit als noch vor einem Monat. Also das Momentum eines People Votes sehe ich im Vergleich zu vor einem Jahr auf jeden Fall auf uns zukommen. Und das heiße ich natürlich willkommen.
Großbritannien will Ende März 2019 die Europäische Union verlassen. Ob May den Brexit-Deal, den es momentan gibt, durchs Parlament bei sich bekommt, das ist sehr ungewiss. Morgen trifft sich erstmal mit EU-Kommissionspräsident Juncker, um über die Zukunft zu reden. Über die Zukunft habe ich auch gesprochen mit Vera Hophaus, Abgeordnete der Liberalen, also der Opposition im britischen Unterhaus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der West Coast Rapper Snoop Dogg. Der hat gestern einen Stern bekommen auf dem Walk of Fame in Hollywood. Und er hat uns ja schon alle gefragt.
What's my name?
War eine schöne Feier da gestern. Quincy Jones mit dabei, Dr. Dre mit dabei und Snoop Dogg meinte dann plötzlich:
I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work.
thank me for having no days off. I want to thank me for never quitting. I want to thank me for trying to do more right than wrong. I want to thank me for just being me at all times. Snoop Dogg, you a bad motherfucker, girl.
Snoop findet sich also selbst ganz gut, hat sich gern, stellt sich hin und liebt sich erstmal selbst. Nicht bis zum Ende, die Klamotten blieben an. Aber bei uns hat dieser Auftritt ganz schön viele Fragen hinterlassen. Wie viel Selbstliebe ist eigentlich nötig im Leben? Und wann kippt da die Stimmung? Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting, der hat sich auch manchmal ganz gerne und hat einen Antwortversuch für uns.
Was für ein blasiertes A**. Stellt sich dahin, ignoriert Mama und Papa, verschweigt Förderer und Freunde, keine Rede von Schicksal und Universum und dankt sich selbst. Ich danke mir selbst für meine Großzügigkeit. Du bist ein Held.
So Snoop Dogg, you feel the love? You feel the love today, all right?
Ja klar, Liebe ist überall. Vor allem jede Menge Selbstliebe. Das war mein erster Eindruck. Sauer über so viel dicke Hose Großkotzigkeit. Hat sich dann aber schnell gelegt, weil ich nach dem Ausschnitt das ganze Video gesehen habe. Vorher sagt Snoop nämlich ganz vielen Kollegen sehr wohl Danke. Seinen Eltern, Förderern, seiner Frau.
My wife, for being there for me, for being my backbone.
Also an alle, die auch erstmal nur den winzigen Ausschnitt mitbekommen haben, undankbar ist er überhaupt nicht. Aber es bleibt immer noch spannend zu sehen, wie sich da einer hinstellt und sich herzlich bei sich selbst bedankt.
Also er bricht mit den Konventionen. Üblich ist tatsächlich diese 15-minütige Rede, wo wirklich auch der letzte Beleuchter und Regieassistent noch genannt wird.
Bescheidenheitstopos nennt Matthias Burchert das, womit Snoop hier bricht. Burchert ist Philosoph mit Faible für Hip-Hop und ist voll damit einverstanden, dass sich Snoop so herzlich bei sich selbst bedankt. Und dass wir hier die Brücke schlagen können zu ein paar deepen Gedanken zum Thema Selbstliebe. Zur Unterscheidung zwischen derjenigen, die gut tut, und der anderen.
Da würde ich mich gerne auf Jean-Jacques Rousseau beziehen.
Dann mal los.
Der unterscheidet zwischen Amour de soi und Amour propre. Das wird übersetzt mit Selbstsorge und Selbstsucht. Legitim ist es dann, wenn ich für mich selbst sorge und keinen Krieg mit mir führe, was meine Existenz bedroht. Problematisch ist es dann, wenn ich selbstsüchtig bin und vor allem diese Selbstsucht befriedige im Umgang mit anderen.
Angenommen, wir wollen glücklich leben, dann macht das einen großen Unterschied, für welche Liebe wir uns entscheiden.
Das Kriterium für Glück, und das wäre auch eins für Gesundheit, bei Rousseau ist, dass ich unabhängig vom Urteil der anderen werde. Das heißt, wenn ich immer nur danach schiele, wie erhöhe ich meine Position im sozialen Spielfeld, wie ernte ich möglichst viel Anerkennung und Respekt, mache ich mich sehr abhängig vom Urteil der anderen. Das kennen wir aus sozialen Netzwerken.
Diese narzisstische Liebe, die immer von außen gefüttert werden muss. Die Psychotherapeutin Aline Vater spricht in diesem Zusammenhang von Selbstüberschätzung.
Bei der Selbstüberschätzung oder narzisstischen Selbstüberschätzung wäre es eher so, dass der Selbstwert sehr grandios ist, aber sehr stark schwanken kann.
Ich danke mir selbst für XY, weil ich super bin. Auf den ersten Blick könnte das ein Hinweis darauf sein, dass Snoop in die Falle der Selbstüberschätzung getappt ist. Aber nur auf den ersten. Auf den zweiten scheint das eher ein Beleg für gesunden Selbstwert zu sein.
Selbstwertgefühl ist an sich adaptiv, wenn das unabhängig ist von äußeren Quellen und eher stabil ist. Ne? Also das heißt, wenn man weiß, was man kann und was man nicht kann, wenn man damit einigermaßen zufrieden ist und wenn der Selbstwert eben auch nicht so stark schwankt in Abhängigkeit von äußeren Quellen.
Seit den 90ern ist Snoop Doggy Dogg im Geschäft. Bei der Aktion wirkte er ganz so, als wüsste er genau, was er kann. Er wirkte zufrieden und wenig abhängig. Wenn Marion Peitler recht hat, dann können wir uns genau davon alle mal ein Scheibchen abschneiden.
Weil in unserer Gesellschaft ja eher mehr angesehen ist, schlecht über sich selbst zu sprechen oder eben weniger positiv.
Marion arbeitet als Gefühlscoach, nennt sich Selbstliebe-Expertin und sagt, wir brauchen einfach mehr davon. Von der Selbstliebe?
Also für mich ist Selbstliebe was absolut Positives. Also nichts, was irgendwie egoistisch ist, überheblich ist, was jemandem anderem schaden könnte, sondern ja, Selbstliebe, wie es jetzt er da gezeigt hat, vielleicht auch von sich selbst überzeugt zu sein, ist für mich eine essentiell wichtige Sache, wenn man ein Leben leben möchte, das sich für einen selbst gut anfühlt.
In ihrer Arbeit als Coach, wenn da jemand mit Sorgen und Problemen zu ihr komme, sagt sie, sei das der zentrale Punkt.
Was auch immer die Herausforderung ist, im Endeffekt fehlt es immer an der Selbstliebe.
Wir hier in der Redaktion haben gerade beschlossen, wir klopfen uns ab jetzt öfter mal auf die Schulter. Jeder bei sich selbst. Dieses Unterwertverkaufen, Ende. Danke, Snoop, das machen wir nicht mehr. I gotta thank the man up top, G.O.D., 'cause I'm nothing without him.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mehr als 95 Tote durch Schusswaffen gibt es jeden Tag, wenn man das runterrechnet, vom Jahr auf den Tag in den USA. Unglaublich. 300 Millionen Schusswaffen sind dort momentan im Umlauf. Und momentan gibt es auch dort eine hitzige Diskussion zwischen Ärzten und denen, die finden, jeder sollte eine Waffe haben, nämlich der NRA. Ärzte in den USA fordern mehr Forschung zur Waffengewalt. Und die NRA, die Waffenlobby in den Staaten, die sagte daraufhin, stay in your Lane, also bleibt schön bei dem, was euch betrifft. Das schaukelte sich dann noch höher. Viele Ärzte haben daraufhin Bilder von Schusswaffenopfern gepostet. Unsere Korrespondentin in Washington ist Martina Butler. Martina, was sind das für Bilder?
Das sind ganz schön heftige Bilder, wenn man sich die anguckt. Das sind Bilder aus OPs, also aus Operationssälen, wo zum Beispiel die Operationstische blutgetränkt sind oder wo große Blutlachen auf dem Boden zu sehen sind. Teilweise haben die Ärzte ihre eigenen OP-Klamotten fotografiert, die mit tiefroten, blutigen Flecken eben versehen sind. Und da sieht man keinen Patienten, kein Opfer, aber es reicht eben auch, keinen Menschen zu sehen, sondern im Endeffekt das Ergebnis von Schusswaffengebrauch in den USA.
Heute haben die Ärzte in den USA dann einen Maßnahmenkatalog veröffentlicht. Was fordern sie ganz konkret?
Also die sagen ganz klar, dass Schusswunden in den USA eine Gesundheitskrise darstellen und die wollen mehr Forschung, die wollen neue Lösungsansätze und wollen auch, dass da sich endlich etwas dran ändert. Und wenn ihnen eben jemand wie die Waffenlobby NRA sagt, ihr habt da nichts zu melden, haltet euch doch bitte schön in eurem schönen medizinischen Bereich auf, aber sagt nichts zu Waffengesetzen, da sagen die Ärzte, Moment mal, bei unserem Arbeitsalltag, wir bekommen die Opfer immer auf den Tisch. Natürlich haben wir etwas dazu beizutragen zu dieser Diskussion und sie wollen sich auf jeden Fall nicht den Mund verbieten lassen.
Aber mehr Forschung, ich meine, dann landet ja im Zweifel immer noch der Mensch auf dem Tisch bei den Ärzten. Da musst du ja schon andere Gesetze anwenden, oder?
Ja, andere Gesetze sind das eine, aber das, was die Ärzte zum Beispiel im Kopf haben, ist einfach auch zu sagen, redet mit den Patienten über Sicherheit von Waffen zum Beispiel. Eine große Sorge hier in den USA zunehmend ist, dass demente Patienten zum Beispiel Zugang zu Waffen haben oder dass jemand Zugang zu Waffen hat, der dadurch durch häusliche Gewalt schon aufgefallen ist und jemand, der dann eben Zugang zu einer Waffe hat, der kann eben auch eher vielleicht dann zu dieser Waffe greifen in einer Auseinandersetzung. Und da hat zum Beispiel Ärzte hier in den USA verpflichtet, sind Erwachsene auf Alkoholabhängigkeit zu checken oder Frauen, die schwanger werden können, mit denen über Missbrauch in einer oder möglichen Missbrauch in einer Partnerschaft zu reden, da sagen die, da gehört das Thema Waffen und Zugang zu Waffen in ihrem Umfeld natürlich mit dazu, weil das eine Frage der Prävention ist. Die haben vorgerechnet, dass 40% der Menschen, die hier eben sich selbst das Leben nehmen, in den Monaten vorher beim Arzt waren. Mhm. Das heißt, die Ärzte sagen, vielleicht könnten wir da auch was tun. Vielleicht könnten wir als Ärzte da eingreifen, präventiv.
Hm. Hast du eigentlich ein paar Zahlen, wie oft es in den USA zu Auseinandersetzungen mit Schussverletzungen kommt?
Ja, ich habe eine Karte vor mir mit Punkten, da sind rote Punkte drauf, auf der für jede Schießerei in diesem Jahr. Und die Karte quer durch die USA ist feuerrot. Und das ist auf einer Seite, das ist Gun Violence Archive, da ist wird mitgezählt. Es gibt mehr als 50.000 Vorfälle mit Waffengewalt in den USA in diesem Jahr. Fast 13.000 Tote, 25.000 Verletzte. Und gerade nachdem gestern Abend in Chicago und in Denver es wieder zu Schießereien mit Toten gekommen ist, haben die gezählt. Wir sind inzwischen bei der Zahl von 316 Massenschießereien Stand gestern Abend in diesem Jahr.
Unglaublich. Gibt's schon Reaktionen von Seiten der NRA zu diesen Forderungen der Ärzte?
Da gibt's keine Reaktion. Im Endeffekt ist das Ganze ja entstanden auf die Äußerung der NRA hin und jetzt auf das erneute Positionspapier hat die NRA noch nicht reagiert.
Und was glaubst du, wie die aktuelle Diskussion, ich meine, die hat vielleicht auch irgendwie so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem, was nach dem Massaker in Parkland da los war, die heftigen Proteste landesweit, arg viel hat sich ja nicht geändert. Was glaubst du, wie erfolgsversprechend ist das jetzt?
Ich glaube, das ist alles Teil einer großen Bewegung, also wovon sich Opfer, Angehörige, Hinterbliebene von Schießereien im Endeffekt, wovon sie gar nicht träumen, ist, dass sich etwas innerhalb eines Jahres oder von zwei Jahren ändert. Mir haben einmal Angehörige einer Frau, die erschossen wurde, gesagt, ganz ehrlich, das hier ist kein Sprint, das ist ein Marathon, das ist sowas wie der Kampf um die gleichgeschlechtliche Ehe. Das passiert nicht von heute auf morgen, womöglich wird es in unserer Lebenszeit nicht passieren, aber in der Generation danach womöglich. Die wissen, das ist ein Marathon und da arbeitet jeder eben ein Stückchen weit mit.
Welche Folgen der Schusswaffenbesitz in den USA hat, das wissen die Opfer, das wissen ihre Angehörige und die Ärzte. Mit einer drastischen Aktion in Social Media stellen sie sich nun gegen die Waffenlobby NRA. Darüber habe ich gesprochen mit unserer Korrespondentin in Washington, mit Martina Butler.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der große britische Tierfilmer Sir David Attenborough, der produziert im Moment gerade wieder eine Serie für die BBC. Kennen wir. Von Planet Erde zum Beispiel. Dynasties heißt der neueste Streich von ihm. Riesenfilmteam ist da unterwegs auf der ganzen Erde, beobachtet mit der Kamera diverse Tiere. Und in der Folge, die jetzt am Sonntag ausgestrahlt wurde, geht es um die großen Kaiserpinguine in der eisigen Antarktis. Die sind da unterwegs und da hat die Crew was gemacht, was eigentlich gegen eine eiserne Regel von Dokumentarfilmern verstößt. Verena von Keitz hat sich's näher angeschaut für uns. Die haben nämlich den Pinguinen geholfen dort.
Ja, genau. Das dreiköpfige Filmteam hat mitbekommen, dass eine Gruppe von Muttertieren, dieser Kaiserpinguine, nach einem Sturm vom Rest der Gruppe getrennt war und in so einer Art Eiskuhle gefangen war mit ihren Jungtieren. Also diese Jungtiere kennt man auch, ne, aus diversen Filmen, diese kleinen grauen süßen Puschel. Und der Hang von dieser Eiskuhle war einfach so steil, dass die da immer wieder ab und runter gerutscht sind. Vor allem die kleinen Tiere konnten es nicht da hochklettern. Und einige Muttertiere versuchten es dann tatsächlich auch allein, um sich selber zu retten, haben Jungtiere zurückgelassen, die dann zum Teil auch wirklich gestorben sind.
Ach Gott, das ist ganz schön traurig. Dilemma.
Ja, auf jeden Fall. Bei minus 60 Grad geht es aber einfach auch sehr schnell. Ne? So kalt ist es da unten. Und das zeigt die Folge auch, ne? Wie die Jungtiere zum Teil sterben. Aber nach zwei Tagen hat das Team, also zwei Männer und eine Frau, beschlossen zu helfen und eine Art Rampe geschaufelt in dieser Eiskuhle. Die war dann eben nicht so steil und in der Folge ist es dann halt auch schön zu sehen.
We've decided that we are definitely gonna dig a shallow ramp that they will hopefully use.
It's very rare for the film crew to intervene.
Well, look.
Oh genau. My goodness. Und da sind die Pinguine dann tatsächlich hochgewatschelt. Man hat dann auch den Sir David Attenborough mal eben kurz im Off gehört. Mhm. Das Filmteam bekommt gerade sehr viel Applaus dafür, ne, dass sie den Pinguinen halt geholfen haben mit diesem kleinen Rampenkniff. Mhm. Auch im Netz sind alle sehr berührt, dass die Tierfilmer das gemacht haben und drücken das so aus.
Ist ja auch eine schöne Geschichte. Also ich meine, ganz ehrlich, selbstverständlich auch irgendwo, dass man dann hilft, oder nicht?
Ja, also die meisten von uns, die keine Tierfilmer sind, die würden das so sehen, aber
es gibt diesen Grundsatz.
Es gibt diesen Grundsatz, ja. Genau, nur die Welt abzubilden, wie sie ist und auch niemals selber einzugreifen. Das gilt vor allem in Situationen, also wenn du Tiere filmst in der Natur und da wird ein Tier von einem anderen gejagt und auch getötet und gefressen, das ist eben so eine Situation, das ist ein No-Go, da irgendwie was zu machen. Das hat uns vor kurzem auch der Tierfilmer Rolf Steinmann erzählt.
Zum Beispiel habe ich dieses Jahr im Winter auf einer der nördlichsten Inseln der Welt Polarwölfe gefilmt, die im tiefsten Winter Moschusochsen gejagt haben. Und dabei konnten die Wölfe bei minus 45 Grad ein Moschusochsenjunges isolieren. Also da, ich glaube, als normaler Mensch hat man da immer ein Mitgefühl, weil es einfach brutal ist und emotional. Und es macht auf jeden Fall keine Freude, sich das anzuschauen bzw. zu filmen. Gleichzeitig weiß man, die Wölfe brauchen bei den Temperaturen halt auch was zu essen, weil sonst würden sie erfrieren.
Rolf Steinmann war selbst unterwegs übrigens für die Dynasties-Serie in Afrika und er sagt, er hat einfach schon oft Situationen in seinem Leben als Tierfilmer erlebt, in denen er emotional berührt ist, aber einfach nicht eingreift.
Aber ich meine, das ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt in eine Nahrungskette eingreife und ein Tier helfe und damit einem anderen schade, weil es nichts zu fressen kriegt, oder ob ich jetzt eingeschlossene Pinguine irgendwie eine Rettungsgasse baue, oder?
Ja, da hast du auf jeden Fall den Punkt getroffen. Das sehen auch die Tierfilmer selbst so. Also die, die das gemacht haben, ne, die Rampe da geschaufelt haben, die argumentieren auch damit, dass nur sie da an diesem Ort in der Nähe waren, kein anderes Raubtier zum Beispiel, was die Pinguine hätte noch fressen können. Also sie wären einfach wirklich nur gestorben. Und es war für das Team eben recht leicht möglich, den Tieren zu helfen, ohne jetzt denen auch zu nahe zu kommen und die irgendwie einzeln hochzutragen oder so und damit für enormen Stress zu sorgen. Auch Sir David Attenborough, der bei der Sache auch immer sehr, sehr kritisch das sieht, dass da Dokumentarfilmer eben nichts eingreifen sollen, der hat persönlich bei der BBC gesagt, er hätte genauso gehandelt. Und auch Mike Gunton, das ist der Kreativdirektor der BBC für Naturfilme, der sagte der Zeitung der Times, dass er auch denkt, dass es richtig war, wenn die Zuschauer wüssten, dass man die Gelegenheit gehabt hätte zu helfen und es dann nicht tut, das wäre sicherlich sehr viel schwieriger zu beantworten gewesen.
Unterlassene Hilfeleistung vielleicht auch. Tierfilme der BBC haben Pinguinen einen Fluchtweg gegraben in der Arktis und ihnen damit das Leben gerettet. Manchmal muss man auch einfach Regeln brechen, wenn es am Ende dann alle happy macht. Gute Aktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.